trumpet shout.
Hallihallo, liebe Crew, und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Crewcasts. Wir haben uns mal gedacht, wir melden uns auch in der Offseason, wenn es jetzt nicht so groß Neues gibt. Football wird noch gespielt. Unsere Buccaneers ja leider nicht mehr. Das haben wir aber schon besprochen. Und wir wollen mal über die ganzen Sachen reden, die jetzt so abgegangen sind, und so ein bisschen schauen, was da jetzt demnächst noch kommen könnte. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern der Carsten ist mit da. Hi Carsten.
Hallo Tobi, hallo liebe Crew.
Ja, ziemlich viel Action gewesen in Tampa, obwohl wir raus waren. Viel Veränderungen im Coaching-Staff, speziell auf der offensiven Seite über die letzten Wochen. Größte Personalie natürlich Dave Canales, der als Head Coach zu den Panthers abgewandert ist und vermeintlich ein, zwei Leute mitnehmen wird. Also offiziell bestätigt ist, glaube ich, noch nichts, aber man hört Gerüchte, dass zwei, drei Jungs mitlaufen. Und ein paar sind auch noch retired, oder Carsten?
Ja, ich glaube tatsächlich in erster Linie mal eine große Überraschung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Canales tatsächlich diesen Schritt geht. Ich meine, gut, was in der Presse geschrieben wird, irgendwelche Bekenntnisse, irgendwelches nächstes Jahr machen wir es noch alles besser, da darf es ja nichts drauf geben, vor allem nach der Saison. Er hat tatsächlich die Chance angenommen. Ich muss also auch sagen, auch da sehr verwunderlich, dass die Panthers ihm das tatsächlich zutrauen, nach nur einem Jahr den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben schon so ein bisschen geflaxt, es muss das gnadenlose 9-0 gewesen sein gegen die Panthers, dass sie endgültig überzeugt hat, dass sie da den richtigen Mann an der Angel haben. Nein, auf der einen Seite natürlich Glückwunsch an Coach Canales. Hat er sich wahrscheinlich auch irgendwie verdient. Er gilt ja da als junger Hoffnungsträger. Für uns natürlich doch, ich glaube, auch überraschend. Ich glaube, es hat die Bucks auch so ein bisschen kalt erwischt, weil gerade nach dem Abgang da ja doch ein, zwei Wochen so ein bisschen Aktionismus und Panik-Mode, na Panik würde ich es nicht nennen, aber schon Aktionismus dabei gewesen ist. Und natürlich das Ganze irgendwie auch so ein bisschen unsere komplette Off-Season-Planung, was auch Vertragsverlängerung von Baker, Mayfield, vielleicht auch von Mike Evans etc., bedeutet natürlich auch, ja, das wurde alles durcheinander geworfen durch diese Aktion. Und du hast es richtig gesagt, er geht nicht alleine. Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist aber schon relativ klar, weil auch die Verträge ausgelaufen sind, sondern er nimmt tatsächlich Harold Goodwin mit, ebenso Joe Gilbert. Die waren beide verantwortlich. Auf der einen Seite Goodwin, Assistant Head Coach bei uns gewesen. Joe Gilbert, verantwortlich für die O-Line, genau. Und Brad Itzig, vielleicht der größte Verlust, war unser Wide Receiver Coach, der jetzt bei den Panthers auch eine Beförderung bekommt als Offensive Coordinator. Ich sag mal vom Papier her, dass sich jetzt unser O-Line Coach und unser Run Game Coordinator verabschieden. Ja, bei dem Output, den wir so hatten, könnte man jetzt erstmal sagen, schauen wir mal, was draus wird. Auf der anderen Seite sind es natürlich jetzt langfristige oder beziehungsweise auch langjährig tätige Koordinatoren gewesen, und man wird sich komplett neu aufstellen müssen. Und das ist natürlich schon etwas, woran sich jetzt alle erstmal gewöhnen müssen. Und du hast es schon angesprochen, Keith Armstrong, unser Special Teams Coordinator, retired. Also der geht einfach in Rente, das kam jetzt also auch noch on top. Also da waren einfach eine Menge Lücken zu füllen, und da muss man jetzt tatsächlich sehen, inwiefern die Bucks dazu in der Lage sind, das aufzufangen. Und es gab einen langen, langen Prozess, da wurden ganz, ganz viele Namen in den Raum geworfen, einfach mal stellvertretend, ein Jake Peets, ein Jared Johnson von den Texans, Antoine Randall L., der bei uns schon Wide Receiver Assistant Coach gewesen ist, ein Alex van Pelt, ein Brian Johnson von den Eagles. Also das waren ganz, ganz viele Namen, die auf einmal auf dem Papier waren und die aber dann auch schon wieder links und rechts bei anderen Teams dann unter Vertrag genommen wurden, vielleicht auch, weil sie da schon länger in Gesprächen gewesen sind. Und am Ende wurde es Liam Cohn. Und willkommen in Tampa Bay, University of Kentucky. Deine Meinung, lieber Tobi, du hast dich lange mit dem guten Mann beschäftigt. Was können wir denn da erwarten?
Erwarten können wir ein ähnliches System wie bei Dave Canales. Das ist, glaube ich, auch das Ausschlaggebende gewesen, dass er gekommen ist, weil die kommen so ein bisschen aus dem gleichen Coaching-Tree. Enge Connection mit Shane Waldron, dem Ex-OC der Seahawks, der vorher bei den Rams war und der Dave Canales auch in Seattle dann sehr stark beeinflusst hat. Liam Cohen hat er in LA beeinflusst, Canales später in Seattle. Da die Überschneidung. Der probiert auch dieses, ja, wir wissen ja den Rams-Spielstil. Also man probiert natürlich den Lauf einzubauen, mehr Richtung Outside-Run eigentlich irgendwann zu gehen. Aber es ist natürlich immer die Frage, was die O-Line hergibt. Und halt viel kreative Sachen aus ein, zwei Formationen machen. So wie es halt bei Canales auch war. Ich glaube, darauf können wir uns weiter einstellen, dass aus diesem Playbook aufgebaut wird, dass es schon vorhanden ist. Die Namen ändern sich ein bisschen, aber so in der Struktur wird es sehr ähnlich ausschauen. Seine Referenzen, wie du schon gesagt hast, er kommt von der University of Kentucky, war da OC, also ist auch ein erfahrener Playcaller. Das ist schon mal relativ wichtig. Hatten wir ja vorher nicht mit Canales, der sein erstes Jahr bei uns Playcaller war. Liam Cohen hat es auch auf NFL-Niveau schon gemacht, zwar nur für 4 Spiele bei den Rams, aber lustigerweise genau letztes Jahr, als Baker Mayfield bei ihm war, für diese Spiele, wo Mayfield da war. Und er hat auch mit Wolford zusammengearbeitet bei den Rams. Also gehe ich auch von aus, dass der auch wieder als Backup bei uns mit reinkommen wird dann. Daher, ja, ein paar Verbindungen sind schon da. Die Quarterbacks können die anderen Spieler darauf vorbereiten, was so kommt. Baker hat sich ja auch in einem Interview dazu geäußert, dass es ähnlich ist zum Canales-System, nur mit anderen Namen. Daher, schöne Geschichte und er kann wohl auch gut mit Quarterbacks, weil er war auch mit hauptverantwortlich dafür, dass Will Levis so gut ausgesehen hat und irgendwann Richtung First-Round-Prospect gehandelt wurde. Aber Will Levis sah es ja auch in Tennessee wie ein First-Round-Prospect aus, so teilweise in der letzten Saison. Muss man auch Will Levis selber zugute halten, lag nicht nur an Liam Cohen. Ja, es ist daher, ich glaube, wir kriegen trotz anderem Namen Stabilität, was den Spielstil angeht.
Ja, das ist auch, denke ich, ein Hauptkriterium gewesen, du hast es angesprochen. Und es war tatsächlich sehr interessant. Im Zuge des Pro Bowls gab es jetzt ja diverse Interviews mit Baker Mayfield. Und man hat tatsächlich von Buccaneers Seite Baker Mayfield also wohl auch zumindest rein informativ in die Suche nach einem neuen Offensive Coordinator mit eingebunden. Man hat ihn also sehr stark nach seiner Meinung gefragt, nach seinen persönlichen Beziehungen zu den entsprechenden Kandidaten, die wir da zum Interview hatten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein verhältnismäßig starkes Zeichen des Front Offices, dass man tatsächlich mit Baker Mayfield weiter plant. Also, dass man also wirklich auch seine persönlichen Vorlieben oder vielleicht auch seine Meinung da wertschätzt. Er hat selbst gesagt, das ist ihm also auch zum allerersten Mal passiert, dass überhaupt das Office mal ihn gefragt hat, wo denn die Reise hingehen soll. Das heißt, da ist also definitiv also auch ein Vertrauensvorschuss gegeben, den er sich sicherlich nach dieser Saison auch verdient hat. Und ich halte das für eine kluge Strategie, denn ich meine, wir kennen die Geschichte von Baker Mayfield, der in seiner kompletten NFL-Karriere eigentlich jedes Jahr mit veränderten Rahmenbedingungen umgehen musste. Jetzt hatten wir eigentlich gehofft, wir könnten ihm da eine gewisse Kontinuität und Sicherheit geben. Gut, für die Umstände, da konnte er jetzt herzlich wenig, wir auch. Es ist halt dumm gelaufen an der Stelle. Insofern finde ich es wirklich gut, dass sie ihn gefragt haben und dass man dann auch wirklich jemanden wählt, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und ich sehe das ganz genau wie du. Der Vorteil, den Cohen vielleicht hat, ist tatsächlich, er hat halt diese Playcaller-Experience. Ja? Also er weiß, wie man ein Spiel aufbaut. War auch in Kentucky bei seinen beiden Anstellungen, die er dort hatte, auch tatsächlich hauptverantwortlich, eigentlich auch recht angesehen. Gut, jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Fans von Kentucky sind jetzt ziemlich angepisst, was ihn betrifft, weil er jetzt das Team eigentlich zum zweiten Mal irgendwie hängen lässt nach einem Jahr. Gut, aber auch da gilt natürlich der höherwertige Vertrag, oder die Chance, ein NFL-Team zu coachen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man jetzt sehen, ob er diesen Schritt dahin bekommt. Aber wie siehst du es? Ich glaube, die Zukunft von Baker Mayfield ist damit schon irgendwie gesichert oder glaubst du, da gibt es noch wirklich große Diskrepanzen, wenn es dann jetzt wirklich ums Geld geht?
Ich glaube sogar, das hat einen kleinen Bonus uns verschafft, weil man ihn halt reingeholt hat in diesen ganzen Prozess, ihn mit ins Boot geholt hat. Man ihm gezeigt hat, wir wollen dich. Wir wollen auch, dass du glücklich bist und mit uns arbeiten willst. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, wo dann einer sagt, mei, ob ich jetzt wirklich diese kolportierten 40 Millionen brauche oder ob ich nicht dann doch für 30 lieber unterschreibe und ja, lieber 10 Millionen mehr freimache, dass davon Mike Evans gehalten werden kann oder sowas, weil ich glaube schon, dass er dann auch sieht, wenn eine Franchise ihm den Teamgedanken entgegenbringt, dass er dann auch, glaube ich, retour mit Teamgedanken antwortet und sagt, ja, ich möchte da bleiben und dann mache ich auch ein bisschen Hometown Discount, könnte man sagen.
Ja, das sind ja zwei Dinge, die dann noch zum Tragen kommen. Also auf der einen Seite bin ich völlig bei dir. Ich glaube schon, also ganz ehrlich, ich gehe fest davon aus, jetzt mal unabhängig davon, dass Canales jetzt gegangen ist oder nicht, dass spätestens in dem Moment, als wir die Eagles geschlagen haben, höchstwahrscheinlich schon auch beide Seiten von Buccaneers-Seite und von Baker Mayfields Agentenseite definitiv Gespräche stattgefunden haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt gesagt haben, jetzt warten wir mal 5 Wochen ab und dann fangen wir mal irgendwie an, uns hier zu sortieren. Also ich glaube schon, dass da also auch ein gewisser Rahmen abgesteckt worden ist, der realistisch ist. Wir haben es auch nach unserem Spiel gegen die Lions ja schon gesagt. Es ist ja nun mal so, Baker Mayfield ist ja auch nicht unendlich alt. Der ist 28. Ja, das heißt, der kann in seinem Leben, wenn er ordentlich spielt, noch mal mindestens zwei, vielleicht sogar drei dicke Verträge unterschreiben als Quarterback. Und hat ja auch schon ein paar Dollar in der Tasche. Ja, es wäre natürlich toll. Es wäre natürlich toll, wenn wir dann eine Lösung da finden würden, die ihn hält. Er sagt ganz klar, er will auch unbedingt, dass Mike Evans bleibt. Ja, also auch da an der Stelle. Ich denke auch, Mike Evans wird daran Interesse haben, weil ich meine, ihm fehlt jetzt noch eine Saison, um zu Jerry Rice aufzuschließen, was 1000-Yard-Saison betrifft. Da wäre er sicherlich nicht abgeneigt, den Quarterback zu haben, der ihm eigentlich die stärkste Saison seit mehreren Jahren jetzt verschafft hat. Also ich glaube, ja, oder ich glaube, wir alle hoffen ja, dass das eine Win-Win-Situation wird. Eins darf man auch nicht vergessen, und zwar das alte Thema Einkommenssteuer in Florida, was nämlich auch immer wieder durchaus eine positive Komponente für uns sein kann. Für die, die es nicht wissen, der Staat Florida erhebt keine Einkommenssteuern. Ja, und das ist durchaus etwas, was sicherlich auch den Buccaneers gegenüber dem einen oder anderen Team einen Vorteil verschaffen kann. Weil, wenn ich den gleichen Vertrag für 5 Millionen im Jahr oder vielleicht auch rechnerisch im Jahr weniger abschließen kann, aber am Ende des Tages netto das gleiche rauskommt, dann ist das natürlich durchaus ein Faktor, der positiv für die Buccaneers sprechen kann. Also insofern müssen es auch nicht die 40 Millionen sein. Oder wir wissen das auch. Also da lassen sich ja auch viele von blenden, was nominell in einem Vertrag
Ja, genau.
drinsteht und was am Ende des Tages als Cap-Hit dann wirklich zum Tragen kommt, sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Da kann dann zwar drinstehen, dass jemand 40 Millionen im Jahr verdient, aber der Cap-Hit sind nur 20. Ja, also ich glaube, da müssen wir uns jetzt erstmal mathematisch erstmal keinen Kopf machen, dass man jetzt nicht alle gleichzeitig halten kann.
Bestes Beispiel damals Taysom Hill, wo alle
Ja.
aufgeschrien haben, als ihm hier Sean Payton und die Ains den Vertrag gegeben haben, wo er irgendwie in den 3 Jahren oder 4 Jahren 120 Millionen verdienen könnte, im besten Fall. Ja gut, da hätten sie viermal den Super Bowl, er hätte Starting Quarterback werden müssen und tralala und weiß nicht was alles. Also da steht eine tolle Summe drin, das ist so wie die Ablösesumme bei Barcelona, die bei einer halben Milliarde steht für irgendeinen Spieler. Ja, nett, aber ist jetzt nicht unbedingt realistisch, das Ganze, ne? Also.
Ja, also ich glaube durchaus, dass die Bucks zumindest für Evans und für Baker Mayfield höchstwahrscheinlich jeden Preis irgendwie mitgehen könnten, wenn sie wollten. Wenn der Wille von beiden Spielern da ist, bei den Buccaneers zu bleiben, bin ich der festen Überzeugung, dass es dann eine Lösung geben könnte. Baker Mayfield wird nicht zu den Panthers gehen. Ich meine, die haben Canales geholt, ja, ein bisschen Feuer bei Bryce Young zu machen oder vielleicht dessen Karriere, die jetzt eigentlich schon down the drain gegangen ist, wieder zu beleben, weil er ja Quarterback-Flüsterer sein soll. Und das heißt also, so oder so hätte Baker Mayfield, egal wo er hingehen würde, hätte er mit einem neuen Offensive Coordinator in einem neuen System arbeiten müssen. Ich denke, wir haben ihm da wirklich den roten Teppich da ausgerollt, bei uns zu verlängern. Und ich hoffe, er kommt uns da also auch entgegen. Also da müssen wir dann einfach mal schauen. Das werden dann die nächsten Wochen hingeben. Er ist allerdings gestern, muss man ja auch erwähnen, oder morgen, Pro Bowl Offensive MVP geworden. Also bei dem, was heute Pro Bowl heißt. Also er ist sozusagen der vielleicht beste Flag-Football-Spieler der NFL, ja, was auch immer es heißt, es war schon sehr amüsant und hat natürlich auch für Schlagzeilen wieder gesorgt. Und man darf auch eins nicht vergessen, Baker Mayfield ist natürlich auch als Marketing oder beziehungsweise als Promotion-Guy sicherlich auch nicht verkehrt. Der Typ, der hat einfach in der NFL eine gute Reputation mit seinen alten Werbespots, die er gemacht hat, die ja auch immer sehr amüsant gewesen sind. Und ich glaube auch, dass die Bucks durchaus da ein bisschen was von dem Kuchen oder der Aufmerksamkeit, die Baker Mayfield auf sich zieht, sicherlich auch auf das Team ziehen wollen. Und also insofern, ich bin der festen Überzeugung, wahrscheinlich ist das Ding schon in trockenen Tüchern. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir uns von Baker Mayfield verabschieden würden.
Sehr spannend dabei auch vor dem Pro Bowl gab es bei Good Morning Football so ein bisschen die Diskussion, wer ist denn so dieser Mann des Pro Bowls, wer wird so die Leute auf sich ziehen? Da war so NFC-AFC-Diskussion, NFC Baker natürlich, AFC Gardner Minshew, der ja auch sehr outgoing ist und relaxed und sowas. Aber man muss sagen, man hat von Gardner Minshew nicht viel gesehen. Das war die Baker-Show da drin. Von Anfang an. Also der hat diesen Skill-Wettbewerb für die NFC gewonnen, den ersten, und hat da lustige Interviews gegeben, war charmant bis zum geht nicht mehr, wie immer. Alle hatten Spaß mit ihm. Und da hat auch, ich weiß nicht, wer es von Good Morning Football war oder vom Network gesagt, Baker ist wohl mit einer der besten Recruiter, den man sich vorstellen kann, weil da im Pro Bowl rennen ja noch ein paar andere Free Agents rum. Also Baker ist halt einer, der knüpft da Connections, der hat Spaß mit dem und alle wollen mit ihm abhängen und rumhängen. Der Typ kann Gold wert sein dann noch, weil der
Ja,
einfach
also,
ein überragender Teammate wohl ist, ein Locker-Room-Guy, also.
ja, also er hat ja aber auch, und da bin ich ja sehr froh darüber, ich glaube, er hat tatsächlich auch das, was die Buccaneers ihm gegeben haben, wirklich sehr zu würdigen geschätzt. Ja, also der ist ja nun auch nicht dumm. Ja, der wird also sicherlich auch gewusst haben, dass der Job bei den Buccaneers eigentlich wirklich seine vielleicht letzte Chance auf den Starterposten in der NFL gewesen ist. Jetzt kann er tatsächlich mit breiter Brust vorangehen, hat ja nun zumindest statistisch eine gute Saison abgeliefert. Und ja, wollen wir hoffen, dass man da jetzt in den nächsten Wochen dann Nägel mit Köpfen macht. Es gibt noch eine Position, beziehungsweise eine vielleicht relativ große Schlüsselposition, über die kurz geredet wurde in unseren Interviews auch. Wir haben ihn noch interviewt, und das ist Thad Lewis. Das ist nämlich unser Quarterback-Coach, den wir gehabt haben, der auch so ein bisschen irgendwie so Dark Horse gewesen ist, um vielleicht auch den OC-Posten bekleiden zu können, der auch bei vielen anderen Teams Interviews geführt hat, um diesen Offensive-Coordinator-Posten anzunehmen. Der ist aber, Stand jetzt, ich habe vorhin nochmal recherchiert, nirgendwo in dem engeren Gespräch gewesen oder beziehungsweise scheint er jetzt. Vielleicht war es auch noch eine Nummer zu groß für ihn, man weiß es nicht. Er scheint aber noch da zu sein. Und ich glaube, auch da wäre es sicherlich wichtig, dass man auch den beibehält. Da muss man jetzt gucken, wen Cohn da alles mitbringt. Aber da müsste man vielleicht auch noch mal schauen, ob wir den nicht irgendwie halten können, weil ich glaube, auch das sicherlich auch zu der Kontinuität, die wir angesprochen haben, dazu beitragen könnte. Da müssen wir mal sehen, was sich da in den nächsten Tagen irgendwie noch tut, ob da sich noch irgendwas bewegt oder ob wir dann vielleicht so ein bisschen Konstanz reinbringen können. Ich persönlich weiß allerdings nicht, und das haben wir auch noch nicht gelesen bislang, ob Cohn jetzt irgendwie einen O-Line-Coach an der Hand hat oder irgendeinen Running-Back-Coach. Das Thema Running-Back könnte dabei allerdings sehr interessant sein, denn die Kentucky Wildcats hatten eigentlich ein ziemlich gutes Rushing-Game, zumindest in der letzten Saison. Da vielleicht auch schon mal so ein bisschen auf dem Schirm halten, den Namen Ray Davis. Ist ein Running Back, der jetzt auch in die Draft geht. Da werden wir sicherlich nochmal nachlegen müssen. Und das scheint ein ziemlich, ja, so ein kleines Kraftpaket zu sein. Vielleicht einfach mal im Hinterkopf halten. Ich denke, die Connections zur Universität, die werden da vielleicht auch hilfreich sein für uns.
War auch beim Senior Bowl der Herr Davis, hat da ein paar Leuten den Kopf verdreht. Also die Jungs vom Pewter Report hatten den sehr, sehr toll, haben viel über ihn geschrieben. Zwei spektakuläre One-Handed Catches in One-on-One-Drills gemacht, sah gut aus. Also ich habe auch ein bisschen was von ihm gesehen. Spannender Spieler, muss man dann immer schauen, wie er am
Wie es
Combine
passt.
testet und wie der Pro Day ausschaut. Aber auch die Verbindung dahin zu Kentucky, was O-Line-Coach angeht, habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, da es wohl Cohn großes Interesse daran hat, den Offensive Line Coach von Kentucky mit nach Tampa zu bringen. Ist natürlich jetzt die Frage, was Kentucky macht. Wenn die sagen, hier komm, du wirst unser OC, wird es natürlich schwierig. Da musst du den mit Geld überzeugen oder so. Aber sonst, wenn da was anderes passiert, Kann ich mir das gut vorstellen. Ich fände es jetzt auch nicht verkehrt. Kentucky, solides Running Game gehabt über die letzten Jahre. Daher, ja, Pass Protection war so eine Geschichte für sich bei Will Levis, muss ich gestehen, weil hat man davon geredet, dass die da eine der schlechtesten O-Lines waren. Aber man kann ja keine Spieler herzaubern, sagen wir so. Vielleicht kann er es schematisch überzeugen.
Ja. Um das Ganze noch abzurunden, Coaches abwerben ist ja immer so ein Thema in der NFL. Es kam auch die Frage auch, ob wir irgendwie Kompensationsmöglichkeiten hätten, weil wir Kendall das abgegeben haben. Da müssen wir an der Stelle sagen, leider nein. Normalerweise ist es ja tatsächlich so, wenn ein Coach abgeworben wird und eine höherwertige Position bekleidet, dass es dann durchaus satte Draftpicks gibt, teilweise bis hoch zum Third Rounder. Es gilt aber leider erst, wenn jemand 2 Jahre in seinem Amt war. Dementsprechend haben uns eigentlich die Panthers da doppelt einen Streich gespielt, ihn abzuziehen. Das gibt also keine Kompensation. Auch seine Herkunft, er ist ja halb oder ganz Latino, weiß ich gar nicht, aber auf jeden
Er ist
Fall
halb
auch
Mexikaner, also sein
oder
Vater.
halb Mexikaner. Auch das gilt in den USA nicht als klassische Minderheit. Also insofern blicken wir da ins Leere. Ja, also da haben die Panthers ja wirklich einen ordentlichen Job gemacht. Ob es erfolgreich wird, wird man sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich skeptisch. Ja, also oder die müssen einen ziemlich langen Atem haben. Der Head Coach Job bei den Panthers ist sicherlich nicht der einfachste. Ja, also gerade auch was die Ownership da betrifft. Wir haben es beim letzten Mal angesprochen. Wir haben nicht dran geglaubt, dass er da hingeht, aber er ist da hingegangen und naja, also er hat einen 6-Jahres-Vertrag. Also insofern er dürfte jetzt zumindest finanziell ausgesorgt haben, möchte ich behaupten. Also egal, so oder so, ja, also selbst wenn sie ihn dann bei Tepper wieder irgendwann die Sicherung durchbrennen und ihn nach 1,5 Jahren rausschmeißen oder nach einem halben Jahr, da kommt eine Menge bei rum. Also insofern, wir können es nicht ändern, es ist, wie es ist, aber trotzdem, wir können uns, denke ich mal, auf die neue Saison freuen. Es war ja am Ende dann doch vieles deutlich besser, als wir irgendwie gedacht haben. Und ich glaube auch, dass wir auch durchaus in der Lage sein werden, auch weiter anzugreifen. Dazu müssen wir allerdings ein paar Verträge jetzt verlängern und das wird eine Riesenstrickerei. Da vielleicht auch noch von dieser Woche. Es gab noch ein Retirement, leider. Wir haben damit gerechnet, also ganz ernsthaft, also wir wussten es alles. Aber unser Big Red, unser großer Mauler und Wühler und Trash-Talker Ryan Jensen hat tatsächlich leider seine Football-Schuhe an den Nagel gehängt. Ich meine, gut, wir wussten es nicht, Knie oder das Knie war halt komplett durch, dass da nichts mehr kommt. Es ist nur noch ein letztes Aufbäumen gewesen ist. Das wussten wir, da war auch nichts mehr zu retten. Und das Einzige, was jetzt natürlich noch leider zu schlucken ist, ist tatsächlich ein relativ satter Cap-Hit. Den werden wir dieses Jahr nochmal verteilen können oder beziehungsweise dieses Jahr noch klein ausfallen lassen können. Der wird dann nächstes Jahr aber mit mal gemütlichen 11 Millionen nochmal zuschlagen. Ja. Aber ich glaube, das hat er
Da
sich.
muss man schauen.
Ja?
Durch dieses Retirement kann sich daran ein bisschen was verändern, da kann man ein bisschen was abschreiben, etc., dass es nicht so ganz
Okay.
reinhaut. Aber ich glaube, zu dem Thema werden wir dann auch kommen, wenn wir so eine Free Agency Preview machen, weil man dann ja auch ein bisschen schaut, was können die Buccaneers machen, um Cap Space zu sparen. Da gibt es ja
Genau.
ein paar Möglichkeiten im Team, um noch mehr freizuschaufeln, um dann die Jungs zu verlängern, zu halten und neue Spieler ranzuholen.
Ja, also Ryan Jensen, natürlich menschlich absoluter Verlust. Ich meine, der war
Ja.
das Ganze, der ganze Saison natürlich, aber auch irgendwie immer ums Team herum. Der wollte ja überall mal mit dabei sein. Ich hätte auch null Probleme, den mit zum Assistant O-Line-Coach zu machen, einfach nur, um den Faktor Aggressivität ganz weit oben zu halten. Ja, absoluter, ich glaube auch Fanliebling, Schlüsselspieler zum Super Bowl, aber. Wie gesagt, ich glaube, es hat ja keiner, der halbwegs bei klarem Verstand ist, damit gerechnet, dass er nochmal wiederkommt. Leider, leider, jetzt ist es offiziell. Und ja, alles Gute. Vielen Dank an Ryan Jensen. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir nächste Saison mit Hainsey weitermachen auf Center oder ob wir da vielleicht auch noch einen Wechsel machen über die Draft oder so. Aber das hatte der Tobi ja gesagt, da kommen wir nochmal mit einem separaten Termin auf euch zu. Dazu für euch sowieso zur Info. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Also wir wollen euch jetzt auch nicht wochenlang und monatelang auf dem Trockenen hängen lassen. Aber ihr wisst, wie es ist in der Liga. In den nächsten Wochen wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Da werden wir uns aber immer zu ja, wirklich wichtigen Terminen werden wir uns natürlich auch entsprechend melden. Gerade wenn es um die Free Agency geht. Wir werden euch in der Offseason auch nicht alleine lassen. Also da haben wir schon so ein paar Ideen, was wir euch da mal erzählen können. Da wird es vielleicht ein bisschen mal um die Buccaneers-Historie gehen oder um andere Dinge. Also ganz los werdet ihr uns definitiv nicht. Ja, und es ist auch unser Wunsch, dass ihr da ein bisschen was von uns hören könnt. Was haben wir noch, Tobi? Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu erzählen?
Wichtig zu erzählen, jetzt nicht in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen könnte noch mal ein bisschen was kommen von uns auf den Social Media Kanälen. Also folgt uns da, bleibt ein bisschen so, haltet die Augen offen, könnte man sagen. Da ist noch
Ja,
was in Planung, ein bisschen was.
da ist was im Busch und wir freuen uns
Ja,
drauf.
alle total gespannt. Also da wird viel im Hintergrund dran gearbeitet an dem Ganzen, was da kommt. Sonst, Carsten hat es angekündigt, es wird bestimmt eine Free Agency Preview geben und dann eine Review, dann schauen wir mal, was passiert, wen wir da geholt haben. Genauso, wenn Baker und Mike Evans verlängert werden, wird bestimmt da auch drüber geredet werden, über die ganze Konstellation. Und ja, gleiche Draft Preview, Draft Review Geschichten und noch viele, viele Extras.
Ja, dann würde ich fast schon sagen, dann können wir es für heute eigentlich schon fast einpacken, außer wir haben noch ein Spiel. Die
Ach
NFL
so,
hat noch
ja,
ein
da gibt es
Spiel
ja was.
tatsächlich. Da gab es ja noch was, ja. Also wir können zwar alle hinstellen mit dem Schild, I hope that both teams lose. Das wird zwar auch dieses Jahr nicht geben. Der Super Bowl wird stattfinden. Und zwar spielen die Chiefs gegen die 49ers. Von den Storylines her gibt es da eine ganze Menge zu erzählen. Das kann man leider nicht abstreiten. Das ist tatsächlich so. Zu wem man da hält, das bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Habe ich heute aber gelesen, wusste ich noch gar nicht. Wer ist denn bis jetzt der niedrigste, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, der höchste gedraftete Quarterback, der bislang je einen Super Bowl gewonnen hat? Von der Pickzahl her.
Der
So, Tobi,
höchst
jetzt bist du dran.
gedraftete.
Ja, also jetzt nicht hoch, also schon am spätesten gedraftete. Welcher
Ach
ist der
so.
bislang am spätesten gedraftete Quarterback, der einen Super Bowl gewonnen hat?
Als Starter oder als Backup?
Als Starter schon, ja, Bäckern so sehr, na geil.
Naja, als Starter geh ich halt mit dem ganz großen Namen. Da geht man natürlich mit Tom Brady jetzt rein, der in 100 noch irgendwas gegangen ist. Aber vermutlich, wenn die Frage so kommt, wäre die Antwort zu einfach. Da wird es bestimmt dann später geben.
Hat es tatsächlich. Das kann nämlich dieses Jahr tatsächlich kann da dieses Jahr tatsächlich dann von Brock Purdy
Ja
unterboten werden
klar, Mr.
als Mr.
Irrelevant.
Irrelevant. Man darf natürlich an der Stelle Kurt Warner nicht vergessen, der ist nämlich gar nicht gedraftet worden. Ja,
Stimmt,
also insofern, ja, also, aber
über
es ging tatsächlich um die
Arena und
Frage.
alles.
Es ging tatsächlich um die Frage des am spätesten gedrafteten Quarterbacks. Und es ist nicht Tom Brady mit dem 199. Pick, sondern es war der 227. Pick. Und das war Brad Johnson, unser Quarterback in unserem ersten Super Bowl. Also alleine deswegen, ich bin kein großer Brock Purdy-Fan, ich bin da ganz offen. Ich könnte sogar damit leben, wenn hier Kermit seinen dritten Super Bowl-Ring holt. Ja? Also insofern, wir haben da noch was zu verlieren. Und also zumindest den Titel des am spätesten gedrafteten Quarterbacks, der den Super Bowl für unser Team gewonnen hat. Das war tatsächlich Brad Johnson. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen wirklichen Favoriten. Ja, also ich denke, das Spiel, das kann links wie rechts ausgehen. Haben wir auch selten im Super Bowl, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Ja, das wird ein knappes Höschen. Wird definitiv nicht so knapp wie das Regular Season Game. Also das glaube ich nicht, dass die 49ers das nochmal wiederholen können. Und ehrlich gesagt, beide Playoff-Auftritte der 49ers gegen zwei Überraschungsteams sich mal so mit Ach und Krach durchgesetzt zu haben, uns quasi auf der letzten Rille, spricht zwar auf der einen Seite für eine gewisse, ja,
Moral,
Team-Chemistry oder
ja.
beziehungsweise auch auf Moral. Ich glaube aber, das klappt zweimal. Beim dritten Mal klappt es dann nicht mehr. Ja, also ich glaube, es werden wahrscheinlich echt die Chiefs werden. Das passt mir zwar auch irgendwie nicht, aber was will man machen? Ne?
Ja, also ich glaube, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Wenn die Niners wieder so ein Spiel starten wie gegen die Lions, dann werden sie das Ding verlieren. Also einen großen Rückstand zur Halbzeit können sie sich nicht erlauben. Allgemein die Chiefs darfst du nicht weit wegziehen lassen. Also ich glaube, wenn es Two Scores, dann zwei Touchdowns werden. Sagen wir so, 10 Punkte traue ich noch zu, aber wenn es mehr als zwei Touchdowns werden, dann wird es nichts mehr. Dafür ist die Chiefs Defense dieses Jahr zu gut. Weil man muss ja sagen, die Offense hat sie nicht dahin getragen im Super Bowl dieses Jahr. Das war ganz klar die Defense.
Mike Edwards, Bombensaison. Also mal davon
Ja,
abgesehen,
nee, nicht wirklich.
das spielen sehr, sehr viele, da spielen sehr, sehr viele Buccaneers tatsächlich übrigens mit. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also gerade bei den
Smith,
Chiefs.
Donovan Smith, wo sich der Herr Bosa schon in einer Pressekonferenz vorsorglich darüber aufgeregt hat, dass der noch ganz, ganz viele Strafen verursacht, die nicht gepfiffen werden. Also finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, so oft wie der Strafen kriegt. So viel mehr kann der gar nicht produzieren. Das wissen wir ja selber aus eigener Erfahrung. Ja, ich habe da auch keinen Favoriten. Ich werde bei meinem Nachbarn sein, mit ihm zusammenschauen. Der ist 49ers-Fan. Also werde ich jetzt nicht so hart für die Chiefs routen, sonst werde ich rausgeschmissen und muss auf das ganze gute Essen verzichten. Wie schaust du denn den Super Bowl?
Oh, ich bin eingeladen. Ich bin eingeladen. Ich werde tatsächlich in Berlin sein. RTL Radio hatte gefragt, weil wir da so nett mitgemacht haben, ob wer Lust hat, ob wir nicht nach Berlin kommen möchten. Und ich bin in dem Sinne tatsächlich Karnevalsflüchtling und habe lustigerweise am Montag sowieso noch einen beruflichen Termin in Berlin. Und dann habe ich dieser Einladung sehr gerne entsprochen. Ich bin gespannt. Treffe da die ganzen Menschen von RTL, von einem Adrian Franke oder einem Kutsche etc. Es wird hoffentlich ein lustiger Abend. Und dann ist mir ehrlich gesagt auch egal, wer da spielt. Ja, also schauen wir uns das mal an. Prima. Ja, wir wünschen euch natürlich allen einen tollen Super Bowl. Ich denke, den guckt man so oder so, egal wer spielt. Ja, also kann man sich im Notfall schön trinken. Und wie gesagt, haltet die Augen offen. Nächsten Mittwoch ist es übrigens soweit. Da haben wir mal wieder Jahrestag. Da ist nämlich der Jahrestag von unserem zweiten Super Bowl-Gewinn. Ja, also insofern macht ein Bierchen auf oder was ihr gerade trinken möchtet.
Der erste war ja
Und
schon, der erste war
der
diese
erste war
Woche.
schon,
Diese Woche oder letzte Wochenende?
nein, der war letztes Wochenende. Das ist
Ja, doch, ne? Letztes Wochenende.
ja. Also das ist ja, das hatten wir schon, aber wie gesagt, die Saisons werden ja auch länger oder sind ja auch länger geworden. Und insofern, also immer merken, 26. Januar 2003 war unser erster. 7.2. Ja, 2021 war dann unser zweiter. Also insofern, drittes Jubiläum, haben wir was zum Feiern. Und ansonsten halt die Augen und Ohren offen. Irgendwas kommt da und wir freuen uns drauf und wünschen euch viel Spaß am Wochenende. Ich verabschiede mich von dir, Tobi, mit einem einfachen Go Bucks.
Danke, Carsten. Go Bucks.